Sie hören den Podcast Arbeitsfähigkeit 4.0. Mein Name ist Christian Hartmann. Rund um das Haus der Arbeitsfähigkeit gibt es zahlreiche Ansätze und Methoden für den betrieblichen Alltag. Einige davon zielen von vornherein auf Prozesse der Organisationsentwicklung ab, andere setzen eher im Bereich der Personalgespräche oder auch Coachings an. Heute werde ich mit Professor Dr. Heinrich Geißler über das Instrument des anerkennenden Erfahrungsaustausches sprechen. Ein Instrument, was sich zunächst mal im Umfeld von Führungsinstrumenten darstellt, was aber, wie wir sehen werden, dann durchaus auch in einen Prozess der Organisationsentwicklung einmünden kann. Heinrich Geißler ist seit über 25 Jahren selbstständiger Berater für betriebliche Gesundheitsförderung im gesamten deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Darüber hinaus ist er lehrend an verschiedenen Hochschulen und Fachhochschulen tätig. Seit 2007 hat er regelmäßige Aufträge an der Universität Potsdam und ist dort als Honorarprofessor tätig. Ja, Heinrich, schön, dass wir heute zum Gespräch hier zusammenkommen über anerkennenden Erfahrungsaustausch. Bin schon ganz gespannt, von dir zu hören, was das genau ist, für wen geeignet. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz zu dir, zu deiner Person, zu dem, was du so machst und gemacht hast in deinem Berufsleben, kurz was sagen.
Ja, nach einem angestellten Dasein habe ich mich entschieden, selbstständig zu werden und war jetzt 25 Jahre im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung beratend und forschend aktiv, hauptsächlich beratend, aber auch forschend, was dann dazu geführt hat, dass ich eben auch lehrend an der Universität tätig bin in Potsdam. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt ist Beratung. Und ich habe drei Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist im Sinne Arbeitsschutzgesetz psychische Belastungen und Ressourcen. Der zweite Schwerpunkt ist gesundheitsfördernde Führung, über den wir heute noch etwas mehr sprechen werden. Und der dritte Schwerpunkt ist Alter, Arbeit und Gesundheit. Hängt auch mit mir zusammen. Ich habe in diesem Jahr die Grenze für die Alterspension in Österreich erreicht und werde sie nicht wahrnehmen.
Das ist doch eine schöne Überleitung zu dem Thema Demografie und Arbeitsfähigkeit. Wir wollen ja heute über den anerkennenden Erfahrungsaustausch sprechen. Wie lässt sich dieses Instrument kurz beschreiben?
Der anerkennende Erfahrungsaustausch ist ein Instrument für die Führung. Es geht darum, mit denjenigen, die oft ungesehen sind, weil sie tagtäglich zur Arbeit erscheinen, weil es keine Kundenbeschwerden gibt, weil sie keine Unfälle bauen etc., die deswegen ungesehen bleiben, obwohl sie die eigentlichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger im Unternehmen sind, mit denen systematisch ins Gespräch zu kommen. Und dafür haben wir den anerkennenden Erfahrungsaustausch entwickelt, gemeinsam dann auch weiterentwickelt mit Personalverantwortlichen aus den Unternehmen, wo er ursprünglich eingesetzt wurde. Das Instrument gibt es jetzt seit 17 Jahren und die Grundidee war die Fragestellung an drei Personalverantwortliche: Was macht ihr mit euren Gesunden? Was macht ihr mit denen, die tagtäglich zur Arbeit erscheinen? Dann haben die gesagt: Nichts. Dann haben wir gefragt: Redet ihr mit denen? Nö, mit denen haben wir keine Probleme. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir mit ihnen sprechen. Und dann haben wir 112 qualitative Interviews mit Busfahrerinnen und Busfahrern in Hamburg gemacht, die tagtäglich mehr oder weniger zur Arbeit erscheinen, und haben daraus dieses Instrument entwickelt.
Das ist ja eine schöne Formulierung, wenn du sagst, es ist eigentlich ein Instrument, mit dem wir die erfassen, die Ungesehenen, die aber im Grunde die Arbeit tragen. Stellt sich natürlich die Frage,
wie redet man mit denen, die jetzt auffällig sind? Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Gruppen.
Ja, durchaus. Nur die sind bisher eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Ob das jetzt Fürsorgegespräche, Krankenrückkehrgespräche, Fehlzeitengespräche oder sonst wie heißt, man hat sich sozusagen immer um die gekümmert, die auffällig waren durch Abwesenheit. Aus welchen Gründen auch immer. Also von Kranken bis zu Blaumacherinnen, Blaumachern. Aber das ist ein Minderheitenprogramm. Die Mehrheit kommt zur Arbeit und die Mehrheit arbeitet gerne.
Die arbeiten gerne, die kommen zur Arbeit, die tragen den Betrieb. Dann kann man sich natürlich fragen, ja, was ist dann das Ziel vom anerkennenden Erfahrungsaustausch, wenn doch alles so gut läuft?
Genau. Unsere Grundüberlegung ist, dass es sinnvoll ist, Stärken zu stärken. Und es ist ganz schwierig, Schwächen zu schwächen. Es ist sehr wichtig, Schwächen zu kennen. Aber wir arbeiten sehr an den Ressourcen. Und die Erfahrung aus vielen, vielen Beratungsgesprächen ist, dass die Unternehmen im Durchschnitt viel zu wenig über ihre Stärken wissen und seitenweise über ihre Schwächen reden und schreiben können.
Das heißt, es ist auch ein Instrument, du hast es ja eben auch genauso formuliert, was sehr stark ressourcenorientiert ist, nicht den Blick sich so stark fokussieren lässt von den Schwächen und damit sozusagen auch das Unternehmen stabilisiert.
Genau. Einerseits steht in diesem Gespräch, und das ist der Unterschied zu anderen Formen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergesprächen, das Unternehmen im Mittelpunkt. Wir fragen zwar die Person oder die Führungskräfte fragen zwar die Person, was gefällt dir bei der Arbeit, auf was bist du stolz, was macht das Unternehmen für die Gesundheit, aber bei diesen Fragen steht das Unternehmen im Fokus oder umgekehrt auch die Frage, was missfällt dir bei der Arbeit oder was missfällt dir am meisten oder auch aus Sicht der Führungskraft, was würdest du an meiner Stelle als erstes weiter verbessern? Wo sehr interessante Vorschläge von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen. Aber in diesen Fragen steht das Unternehmen im Mittelpunkt. Es gibt nur eine Frage, wo das Individuum im Mittelpunkt steht, nämlich die Frage bei Jüngeren, kannst du dir vorstellen, deine Arbeit in den nächsten Jahren noch so zu machen wie heute? Oder bei den Älteren, kannst du dir vorstellen, deine Arbeit bis zur Rente so zu machen wie heute? In beiden Fällen, wenn ja, wie können wir das unterstützen? Wenn nein, was müsste sich ändern?
Wie muss man sich das oder wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also läuft das so ähnlich ab wie Jahresgespräche? Also einmal im Jahr wird dann mit den jeweiligen, redet der Vorgesetzte mit den jeweiligen Mitarbeitern. Das ist eine Teil. Die zweite Frage würde ich vielleicht gleich anschließen wollen. Du sagst ja eben zu Recht, aus meiner Sicht zu Recht, dass die Fragen im Grunde genommen auf, wesentlich auf organisatorische Aspekte abzielen. Mhm. Also, was passiert da mit diesen Ergebnissen aus diesen Einzelgesprächen, damit es auch in die Organisation einfließen kann?
Nehmen wir mal eine Abteilung mit 200 Leuten, wo es vier Teamleiter gibt, dann führen diese vier Teamleiter diese Gespräche und machen Gesprächsnotizen. Diese Gesprächsnotizen können als Kopie an die Gesprächspartnerinnen und Partner weitergegeben werden. Auf jeden Fall bleibt eine Kopie bei der Führungskraft, weil es dann um eine gemeinsame anonymisierte Auswertung dieser Gesprächsergebnisse geht. Und da ist es sinnvoll, dass man sich auf Abteilungsebene oder regionaler Ebene oder wie auch immer die Struktur des Unternehmens ist, trifft. Und dann gemeinsam durchgeht, was waren die Stärken, was waren die Schwächen, welche individuellen Perspektiven in Bezug auf die weitere Tätigkeit gibt es bei Jüngeren und gibt es bei Älteren. Das wird anonymisiert zusammengefasst und bildet dann die Grundlage für Maßnahmenworkshops.
Das heißt also, in den Gesprächen macht sich in der Regel der Vorgesetzte Notizen, der eine mehr, der andere weniger.
Ja.
Die werden dann an irgendeiner Stelle gesammelt, wie du sagst, anonymisiert und sind dann Gegenstand eines weiteren Prozesses.
Ja, und am besten ist diese Sammlung dieser Gesprächsnotizen im Gespräch. Das heißt, die vier Teamleiter sitzen gemeinsam an einem Tisch mit mir zum Beispiel und oder mit einem, der innerbetrieblich für die Auswertung verantwortlich ist. Und dann werden sozusagen die Stärken und die Schwächen zusammengefasst und es entsteht fürs erste Mal ein gemeinsamer Wissensraum über die gesamte Abteilung. Und man sieht dann möglicherweise gleiche Stärken und Schwächen, man sieht möglicherweise unterschiedliche Stärken und Schwächen und kann daraus dann auch möglicherweise Maßnahmen ableiten. Aber wichtig ist dieser gemeinsame Wissensraum. Wir haben auch schon Versuche gemacht, wo wir die Gesprächsnotizen geschickt bekommen haben oder wo eine Praktikantin, eine Studentin diese Gesprächsnotizen zusammengefasst hat, aber dann entsteht kein gemeinsamer Wissensraum.
Das heißt, es ist ja im Grunde genommen ein sehr qualitativ orientiertes Verfahren, wenn ich es jetzt mal mit der Radarmethode vergleiche, die ja doch eher die vor allem Qualitäten in Quantitäten abbildet und das als Grundlage macht und dann darauf eben den Radarprozess dann auch natürlich als partizipativen Prozess organisiert. Ist es hier so, dass du einen sehr stark qualitativen Ansatz hast, der dann auch in dem Moment, wo die Führungskräfte zum Beispiel zusammensitzen und sich austauschen über das Thema, die konstruieren diesen Wissensraum sozusagen.
Ja.
Das, denke ich, ist nachvollziehbar und für mich auch nachvollziehbar, dass im Gespräch sozusagen dann im Hin und Her sich noch das Aufeinander gibt. Meine Frage ist jetzt, wenn man so weit ist, will man ja möglicherweise auch dann von diesem Punkt zu einem anderen Punkt kommen, wo bestimmte Maßnahmen entwickelt werden.
Ja.
Wie kommst du jetzt aus dieser Führungsrunde, die zusammensitzt und den Austausch, was haben wir erlebt, hin zu den Maßnahmen?
Nach der Führungsrunde hat man einmal eine Menge von qualitativen Gesprächsergebnissen, die wir dann clustern und dem Haus der Arbeitsfähigkeit zuordnen. Also was sind jetzt Stärken- und Schwächenhinweise für den vierten Stock Arbeit oder für das dritte Stockwerk Werte, Einstellungen oder den zweiten Stock Kompetenz, Qualifikation oder das Basisstockwerk Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Und nach dieser Strukturierung gibt es einen Maßnahmenworkshop, wo nochmal die Ergebnisse dann in dieser strukturierten Form vorgestellt werden und wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Maßnahmenworkshop nach einem Brainstorming zu den verschiedenen Stärken und Schwächen, die sie sich als Schwerpunkte ausgesucht haben, aus dieser Fülle von Daten, zu diesen Schwerpunkten dann eben Maßnahmen entwickeln, wobei diese Maßnahmen dadurch charakterisiert sein sollen, dass sie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar sind. Das ist eine Forderung an diese Maßnahmen. Also beispielsweise, wir brauchen da noch eine genauere Untersuchung oder noch irgendwie Feinanalysen. Das wären jetzt in meinem Sinne keine spürbaren Maßnahmen, obwohl sowas auch Maßnahmen sind, aber keine spürbaren Maßnahmen. Spürbare Maßnahmen wären, wir machen ein gemeinsames Betriebsfest oder die Älteren können mehr aus den Schichtsystemen auswählen und können Dienstplanwünsche deponieren oder sonstige Dinge, die wirklich für die Beschäftigten dann auch spürbar sind.
Du sagtest Erfahrbarkeit, es muss für die Mitarbeiter erfahrbar sein. Ich stelle fest, in vielen Projekten heute, auch in Projekten, wo es um Arbeitsfähigkeit, um Gesundheitsmanagement geht, kommt man ja weg von dem Anspruch, man möchte sozusagen ein komplettes Instrumentarium gleich umsetzen. Man sagt eher, so auch im Sinne von agilen Konzepten, fangen wir doch mal mit einer Sache an und gucken, ob die spürbar ist, ob die Erfolge bringt. Ist das hier ein bisschen ähnlich zu verstehen?
Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die sagen, machen wir. Da ist es sozusagen eine Top-Führungsentscheidung. Wir führen das ein. Und es gibt Unternehmen, die gehen pilothaft vor und sagen, wir probieren das mal in einem Bereich, schauen, wie das funktioniert und schauen, wie das ankommt. Und wenn das bei den Mitarbeitenden und bei den Führungskräften gut ankommt, dann rollen wir das aus. Mhm. Also es gibt diese beiden Zugangsweisen.
Das hängt so ein bisschen davon ab, was du auch für eine Unternehmenskultur hast und was ja. man für Erfahrung hat mit ja. so Projekten und wir erwähnen ja jetzt mit dem Instrument.
Ja. Mhm.
Jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, so Erfahrung, und du hast natürlich viel von deinen Erfahrungen ja eben eingebracht, aber Erfahrung aus ganz konkreten Projekten, was sind auch vielleicht, was ist für dich auch als Berater, du bist ja auch Berater, was ist für dich so ein Erfolgskriterium, wo du weißt, oder was ist eine gute Basis für das Instrument, was man manchmal als Berater ja sehr schnell merkt, wenn man in neue Unternehmen reinkommt, wird das klappen oder wird es schwierig werden? Was sind so Faktoren, wo du sagen würdest, die sind eigentlich ein guter Ausgangspunkt und an welchen Punkten muss man dann auch als Berater ein bisschen vorsichtig sein?
Wenn in den Ausbildungsseminaren primär Bedenken formuliert werden, zum Beispiel ist es nicht ungerecht, wenn man da jetzt speziell mit den Leistungsträgern redet. Oder Anerkennung würde doch allen helfen. Oder ich habe eigentlich keine Zeit noch für weitere Gespräche, obwohl das Führungskräfte sind mit einer Führungsspanne von 15 Personen, wo ich mir dann denke, wenn die 10 Stunden Gespräche im Jahr nicht unterbringen, wie erfüllen die dann ihre Führungsaufgabe? Da merkt man es dann relativ rasch. Also wenn Widerstand da ist, würde ich es nicht für sinnvoll halten, das irgendwie gleich mal flächendeckend auszurollen. Und wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir sagen, okay, wir bieten das an und die Führungskräfte, die das machen wollen, die probieren es mal. Und dann ist man diese komische Diskussion los, braucht man das und haben wir Zeit, haben wir keine Zeit etc., sondern die, die überzeugt sind, die machen das. Und also in Unternehmen mit derselben Führungsspanne, das waren gut 100 Personen, hat es eben so Bedenkenträger gegeben, die gesagt haben, na, 20 Gespräche im Jahr schaffe ich nicht. Und einer hat gesagt, ja, ich habe mir überlegt, bei mir sind es ungefähr 60 Leute, mit denen ich reden muss, weil die bei mir so motiviert sind und fast immer zur Arbeit kommen. Und das habe ich in 3 Monaten fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, leg los.
Okay, also ihr setzt auch so ein bisschen drauf, natürlich, wenn ihr erstmal mit denen anfangt, die Lust haben, dann ja. ist immer auch so ein Akzeptanzeffekt und auch dann verbreitet sich das auch weiter verbreitet. Meine Frage ist nochmal, wenn, das hatte ich vorhin schon, ich springe noch ein Stück zurück.
Ja.
In diesem Prozess, den du eben beschrieben hast, ja. Stellst du immer auch an manchen Stellen darauf ab, dass du einen externen Moderator brauchst dafür?
In größeren Unternehmen bilden wir interne aus,
ja.
die dann diesen Prozess machen.
Ach
und so. Beginnend mit der Ausbildung der Führungskräfte mhm. über die Auswertung der Gesprächsnotizen bis hin zur Moderation der Workshops. Hin und wieder gibt es Mischkonzepte, wo Workshops extern, Datenaufbereitung intern passiert. Wie auch immer, das ist je nach Unternehmen verschieden. In größeren Unternehmen bietet sich's an, dass das irgendwann mal intern passiert.
Das ging mir auch so gerade durch den Kopf. Wenn du das etablieren willst im Unternehmen, macht es ja durchaus Sinn, auch die ganze Infrastruktur dann in das Unternehmen zu transplantieren sozusagen. Eine weitere Frage nochmal zu dem Prozess, wenn du die Gespräche führst, das ist einer kein Erfahrungsaustausch. Und ich komme drauf, weil du das auch gerade sagtest mit den Führungen, mit manchen Führungskräften, die sagen, ich habe ja schon 30 Gespräche zu führen. Dann würde es sich ja zum Beispiel anbieten, Teile aus diesem, das gesamte Thematik aus dem anerkannten Erfahrungsaustausch mit in Jahresgespräche oder Mitarbeitergespräche zu integrieren. Wie ist da so deine Erfahrung? Ist das sinnvoll? Machen das manche?
Es gibt sozusagen drei Varianten. Der anerkennende Erfahrungsaustausch ist integrierbar in Gespräche, wo es um Zielvereinbarungen geht und nicht um Zielerreichung. Das kann sich schlagen. Also sobald es nur um Zielvereinbarung oder um Erhebung von Weiterbildungsbedarfen oder wie sonst viele individuell ausgerichtete Gespräche laufen, ist er gut integrierbar. Wie gesagt, Ausschluss wäre integrieren in ein Zielerreichungsgespräch, weil es da sozusagen zu Konflikten kommen kann. Insofern ist das eine gute Möglichkeit. Das Zweite ist, es gibt Unternehmen, die machen es abwechselnd. Die sagen, in den geraden Jahren mache ich AE, in den anerkennenden Erfahrungsaustausch und in den ungeraden Jahren mache ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche, weil meistens brauche ich 2 Jahre, bis die Dinge abgearbeitet, umgesetzt etc. sind. Mhm. Auch ein Modell. Das, was dann Unternehmen oder Führungskräfte auf der operativen Ebene sich überlegt haben, um das Ganze sozusagen zeitlich zu optimieren, wir machen es in der Gruppe, das hat sich nicht bewährt.
Ja.
Weil die Anerkennung doch etwas ist oder die Wertschätzung, die auf einer individuellen Ebene laufen muss. Und wir sagen den Führungskräften auch immer, das Wichtigste, was ihr habt für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist Zeit. Und deswegen geht es darum, ein schönes Gespräch in einem ruhigen Rahmen, ohne läutende Telefone, möglichst mit Tee, Kaffee, Wasser oder einem kleinen Häppchen zu essen, zu haben und der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter zu signalisieren, du bekommst jetzt von mir Zeit.
Und das geht nur im Einzelgespräch,
genau.
Das geht nicht in der Gruppe, das leuchtet mir ein.
Und in der Gruppe ist noch dazu das Problem, dass man die klassischen Gruppendynamikeffekte hat. Es gibt Leute, die reden gern und die reden dann viel. Oder einer sagt was und die anderen sagen, ja, so ist es. Und man kriegt diese individuellen Unterschiede einfach nicht mehr raus. Also die Gruppe hat immer was Nivellierendes und deswegen sind diese Versuche sozusagen, haben nicht funktioniert. Und es ist in der ersten Runde, ist es irritierend, für diejenigen angesprochen zu werden, die jahrelang oder zum Teil auch jahrzehntelang nicht angesprochen worden sind, weil sie immer da sind. Und die lehnen das zum Teil auch ab. Mhm. Und es muss in einer ersten Runde auch möglich sein, das sind freiwillige Gespräche. Mhm. Und die Dynamik des ersten Gespräches ist oft, wann kommt die Führungskraft jetzt mit dem rüber, was sie eigentlich will. Weil ein nur gutes Gespräch, ein nur schönes Gespräch ist eigentlich selten, ja. Was will der jetzt von mir? Will der mehr Überstunden? Soll ich eine Nachtschicht mehr machen? Soll ich das noch dazu machen? Oder sonst irgendwas? Und die Leute sind dann ganz erstaunt, dass dieses Gespräch ohne zusätzliche Forderungen endet. Und die Dynamik ist dann auch so, dass sich das relativ rasch rumspricht. Und dann auch diejenigen, die in einer ersten Runde angesprochen wurden und abgelehnt haben, sagen, jetzt hätte ich auch gern so ein Gespräch. Mhm. Und das Zweite ist, die Erfahrung, die wir gemacht haben, es hat Führungskräfte gegeben, die gesagt haben, ah, jetzt habe ich so ein tolles Gespräch und jetzt überrasche ich die mit diesem tollen Gespräch und ich lade in 3 Wochen ein. Mhm. Und was passiert, wenn ich eine Einladung kriege von meinem Vorgesetzten? Ich beginne erstmal darüber nachzudenken, was habe ich falsch gemacht? Was ist passiert? Welches Problem gibt es? Warum will der mit mir reden? Ja. Mhm. Und da sind wir drauf gekommen, dass man eben ein gutes Instrument dadurch auch schwächen kann, wenn man es nicht richtig beginnt. Und wir sagen einfach, okay, signalisiert den Leuten, dass es ein schönes Gespräch ist. Ihr könnt ihnen ja auch die Fragen mitteilen, die ihr ihnen stellt, was ihnen bei der Arbeit gefällt, nicht gefällt, auf was sie stolz sind etc., was ich vorher gesagt habe. Das können die ja wissen, die können sich ja durchaus auch vorbereiten, ist auch nicht schlecht. Schlecht ist nur, wenn man sie mit was Gutem überraschen will, aber im Endeffekt die Dynamik übersieht, die Einladungen beim Vorgesetzten üblicherweise haben.
Also ich persönlich finde diese, was du gerade auch sagst, diese Idee, und so kenne ich es auch aus vielen anderen Instrumenten, wie Jahresgesprächen, Mitarbeiterjahresgesprächen, dass man diesen Gesprächsleitfaden und dass man die Fragen vorher auch dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt, ist eine faire und gute und, glaube ich, auch angstabbauende Maßnahme in dem Zusammenhang. Vielleicht nochmal, du hast das vorhin schon mal gesagt, eine Sache geht mir nur durch den Kopf, und zwar, du sagst ja, du hast ja am Anfang gesagt, das ist eigentlich ein Instrument für die Ungesehenen, die aber eigentlich die Arbeit tragen. Gibt es ja diese anderen Problemgruppen, die wir vorhin kurz angerissen haben. Mit denen werden diese Gespräche ja nicht geführt, sondern andere Gespräche, Wiedereingliederungsgespräche, Problemgespräche und so weiter. Nun könnte man sich ja vorstellen, oder was heißt, wenn es tatsächlich so ist, wie ich jetzt mal fantasiere, ist es auch relativ eine realistische Vorstellung zu sagen, gut, da werden die Gruppen, die Mitarbeiter in unterschiedliche Gruppen klassifiziert, je nachdem, welche Gespräche geführt werden. So, dass einer sagt, oh, im letzten Jahr hatte ich noch ein Wiedereingliederungsgespräch, jetzt möchte ich gerne in die Gruppe der anerkannten Erfahrungsaustauschgespräche kommen. Verstehst du, wie ich meine? Ist das eine reale Situation?
Ja. Es hat natürlich relativ früh die Debatte begonnen, wie, an was mache ich es fest? Und das war am Anfang, war es die Anwesenheit. Also sie maximal 7 Tage Krankenstand im Jahr oder sowas oder 10. Und das ist natürlich bis zum gewissen Grad eine ungerechte Geschichte, wenn man an sowas denkt wie eine Grippewelle. Da ist man 10 Jahre lang ständig da, dann erwischt einen eine Grippewelle und in dem Jahr ist der anerkennende Erfahrungsaustausch und dann kriegt man ihn nicht. Okay, dann hat es Unternehmen gegeben, die gesagt haben, okay, in den letzten 3 Jahren nicht mehr als 30 Tage, um diese Grippewelle rein einzufangen. Dann hat es Unternehmen gegeben, die gesagt haben, pro Jahr nicht mehr als 32 Tage, weil das Unternehmen waren, die einen sehr, sehr hohen Krankenstand hatten. Da wäre den anderen schon ganz schlecht geworden. Dann hat es Unternehmen gegeben, die gesagt haben, die Führungskraft soll entscheiden, Bauchentscheidung. Wer sind meine Guten, wer sind meine Schlechten? Weil es nicht immer sinnvoll ist, das an Anwesenheit festzumachen. Beispiel, in einem ÖPNV-Unternehmen ist nach einer 7-monatigen Lungenerkrankung inklusive Transplantation der Fahrer wieder zurückgekommen und hat sich am 23. Dezember zum Dienst gemeldet. Nicht am 2. Januar. Es wäre keinem aufgefallen, wenn er erst am 2. Januar gekommen wäre. Natürlich hat er sofort einen anerkennenden Erfahrungsaustausch gekriegt, weil dem war klar, dass er entweder zu Weihnachten oder zu Silvester arbeitet. Ja. Und deswegen halte ich sehr viel davon, dass die Führungskräfte das entscheiden können, ohne dass das an so objektivierbaren Kriterien festgemacht wird. Das Zweite ist, es hat aber auch Modelle gegeben, wo wir verschiedenste Gesprächsformen eingeführt haben, den anerkennenden Erfahrungsaustausch, Fehlzeitengespräche, Arbeitsbewältigungsgespräche im Sinne von Fürsorge für Kranke und Langzeiterkrankte und Stabilisierungsgespräche für Unstabile. Und dort hat es eine interessante Erfahrung gegeben, nämlich, dass die Führungskräfte mit den zuständigen Betriebsräten die Gesprächsform bestimmt haben. Und das Interessante war, dass bei 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es nur in 5 Fällen unterschiedliche Auffassungen zwischen Führungskraft und Betriebsrat gegeben hat. Und dann war die Frage an uns, wie gehen wir damit um? Und wir haben gesagt, im Zweifelsfall das bessere Gespräch. Also zum Beispiel Führungskraft sagt, ist ein Blaumacher, mit dem möchte ich ein Klärungsgespräch oder Fehlzeitengespräch. Und der Betriebsrat sagt, nein, ich glaube, der ist gesundheitlich gefährdet und ist deswegen nicht zur Arbeit gekommen. Im Zweifelsfall das bessere Gespräch, Arbeitsbewältigungsgespräch.
Das finde ich eigentlich ein spannendes Thema. Ich glaube, man könnte darüber auch noch länger reden. Also inwieweit dieses Gespräch auch Differenzierungscharakter dann in dem Betrieb, in den Teams hat und so. Aber ich glaube, wir lassen es mal so stehen. Ich glaube, es ist hinreichend deutlich geworden. Ich würde gerne noch mal auf ein oder zwei Aspekte kommen. Wir hatten ja vorhin auch schon das Thema, wie hängt es an der Kindererfahrungsaustausch auch mit dem Haus der Arbeitsfähigkeit.
Ja.
Du hattest gesagt, im Grunde genommen ist es so eine Art Ordnungsmuster, mit dem wir dann im Prozess auch die verschiedenen genannten Themen zuordnen, auch die Stockwerke.
Also das ist sozusagen fast die formale Seite. Inhaltlich hängt er mit dem vierten Stock zusammen, und zwar mit der Führung. Und die Führung ist ja im vierten Stock im Haus der Arbeitswelt sozusagen an unterster Stelle in der Nähe zum Stockwerk Werte, weil die Führung ganz wesentlich die Einstellung und Werte beeinflusst. Und der gesundheitswissenschaftliche Hintergrund für den anerkennenden Erfahrungsaustausch ist die Kenntnis über die Wirkung von Anerkennung und fehlender Anerkennung einerseits und andererseits die arbeitspsychologische Ressourcentheorie, die uns die Hinweise gibt, dass der Aufbau wertschätzender Beziehungen durch die Führungskräfte eine soziale Beziehungsressource ist, die die inneren Ressourcen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärkt. Das heißt, Führungskräfte können durch den Aufbau wertschätzender Beziehungen direkt die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beeinflussen. Und das ist sozusagen der gesundheitswissenschaftliche Hintergrund. Aber im Haus der Arbeitsfähigkeit würde ich den anerkennenden Erfahrungsaustausch im vierten Stock verordnen, im Sinne gesundheitsfördernde Führung und im weitesten Sinne sozusagen damit auch Verbesserung von Arbeitsbedingungen, insbesondere wenn man aus den Gesprächen Maßnahmen ableitet, die üblicherweise in allen vier Stockwerken eine Rolle spielen, die sich aber zumeist, gerade was die Schwächen betrifft, auf den vierten Stock beziehen.
Manchmal kommt einem ja der Gedanke bei dem, was du sagst, was auch vollkommen mit dem deckt, was ich meine und auch mit meiner Erfahrung, dass man eigentlich das Haus ja umdrehen müsste in gewisser Weise. Ne? Mhm. Dass unten sozusagen Führung und der Punkt das Fundament bildet für die anderen Dinge. Ne?
Genau,
das könnte man auch. Ja. Zum Schluss vielleicht nochmal auf das Thema Industrie 4.0, Arbeit 4.0, also was uns jetzt alle und viele alle Branchen bewegt. Ich denke, da kann man kaum eine aufnehmen. Da stellt sich mir einmal die Frage, eine generelle Frage, inwieweit das Haus der Arbeitsfähigkeit hier noch in vollgültig gilt oder ob es vielleicht gerade ein gutes Modell ist auch für diese neuen Situationen, und natürlich auch die Frage, ob der anerkennende Erfahrungsaustausch hier seinen Ort hat, wie er bislang seinen Ort hat. Wenn man über die Industrie 4.0, Arbeit 4.0 redet, muss man natürlich sagen, was meint man? Ein paar Stichworte vielleicht, also größere Mobilität, mobile Arbeitsplätze, keine festen Büroarbeitsplätze mehr, virtuelle Teams auch in manchen Branchen, die sich kaum noch präsenzmäßig treffen, sondern mehr über elektronische Medien, und vielleicht auch in dem Sinne veränderte Führungsstrukturen, Stichwort weniger Hierarchien, mehr auf Teamorientierung. Also die eine Frage, gilt das Haus der Arbeitsfähigkeit noch vollgültig in diesen Kontexten? Es ist ein bisschen spekulativ, das weiß ich, das weiß heute keiner genau, aber was denkst du?
Ja, ich denke, es wird sozusagen durch die Virtualisierung oder die anderen Dinge, die du genannt hast, wird sich Führung wahrscheinlich möglicherweise anders abspielen. Das heißt, es könnte sich in Bezug auf den anerkennenden Erfahrungsaustausch irgendwann einmal die Frage stellen, wenn ich gar keine Führungskraft mehr habe oder nur noch in virtuellen Teams arbeite, wer macht dann diesen anerkennenden Erfahrungsaustausch mit mir? Da haben wir auch schon mal darüber nachgedacht, dass das sozusagen auf derselben Hierarchieebene gegebenenfalls auch stattfinden kann, weil wir wissen ja auch, wie wichtig die Anerkennung sozusagen untereinander im Team ist. Das wäre eine Möglichkeit, dass man es in die Richtung weiterentwickelt. Ich denke, das, was bleiben wird, trotz Arbeit 4.0 oder Industrie 4.0, ist die generelle Frage, dass wir geneigt sind, uns stärker mit Schwächen als mit Stärken zu beschäftigen. Und ich denke, dass diese Stärkenorientierung im anerkennenden Erfahrungsaustausch jenseits jetzt von neuen Produktionsmöglichkeiten und anderen Modellen und Arbeitsmodellen bleiben wird. Aber man wird sozusagen diese Anerkennungsstrukturen sich neu überlegen müssen und wenn ich jetzt beim Haus der Arbeitsfähigkeit bleibe, ist es wahrscheinlich so, dass Arbeit 4.0 eine Integration der persönlichen und privaten Beziehungen ins Haus der Arbeitsfähigkeit von außerhalb des Hauses der Arbeitsfähigkeit bringen wird, weil diese Trennung von Arbeit und Nichtarbeit zunehmend schwer fallen wird. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass gerade unter Bedingungen äußerst selbstbestimmter Arbeitsmöglichkeiten die Frage der sozialen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers oder der Vorgesetzten noch größer wird. Ich nenne das Stichwort interessierte Selbstgefährdung. Die Arbeitsbeziehungen sind so spannend, so toll, ich bin so frei und kann mir alles so gut einteilen und der Inhalt passt auch, dass ich mich tot arbeite, wohl wissend, dass ich, wenn ich so weiterarbeite, ich meine Arbeit nicht ein Leben lang so machen kann und ich mich eigentlich vor mir selber schützen müsste und das aber offensichtlich nicht schaffe und in solchen Beziehungen, in solchen Arbeitsbeziehungen wird sozusagen die soziale Fürsorgepflicht immer wichtiger und könnten solche Gespräche sozusagen auch Orientierung bieten, um der Arbeit ein gesundes Maß zu geben.
Das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade zum Schluss nochmal genannt hast. Du hast ja erstmal gesagt, also Anerkennung wird bleiben, hast du im Grunde genommen gesagt. Nur woher kommt sie? Das ist eigentlich der Unterschied. Ja. Hol ich sie mir von der Führungskraft oder aus der Gruppe? Team. Spannende Frage, wenn man unterstellt, dass Gruppen, Teams mehr selbstorganisiert, mehr selbstbestimmt agieren, wie das in vielen Unternehmen so der neueren Art ja schon der Fall ist, dann wird das vielleicht in die Richtung gehen. Und das andere war, du musst die Leute für sich selbst beschützen. Wer muss das machen?
Im Prinzip der die Menschen beschäftigt. Wenn die aber zunehmend selbstständig werden, wird es letztlich eine Frage sein, wie die Arbeitsschutzsysteme geschaffen sind, die darauf ein Augenmerk legen, weil wir wissen, dass bestimmte Phänomene der interessierten Selbstgefährdung, zum Beispiel der Präsentismus ist.
Präsentismus heißt was?
Präsentismus heißt, krank zur Arbeit zu kommen und bedeutet, und da gibt es ganz solide Schätzungen, ein Mehrfaches der Kosten von Krankenstand, weil die Präsentisten von heute, wenn sie mehrere Präsentismusphasen im Jahr haben, ein erhöhtes Risiko haben, in 2-3 Jahren wirklich Langzeitkrankenstände zu haben. Und sozusagen, da muss man sich gegebenenfalls auch tarifvertragliche oder gesetzliche Regelungen überlegen, dass diese grenzenlose Selbstausbeutung Grenzen findet.
Fast ein gutes Schlusswort. Ganz zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Wer sich jetzt weiter für Anerkennen, Erfahrungsaustausch interessiert und sagt, ich möchte die Methode näher kennenlernen, gibt es da Schulungen, gibt es da Zertifikate? Wie kann man das machen?
Ja, es gibt Weiterbildungen von denjenigen, die den anerkennenden Erfahrungsaustausch entwickelt haben. Weiterbildungen sozusagen für Führungskräfte ihn zu machen, Weiterbildungen für größere Unternehmen das Ganze rundherum inklusive der Weiterbildung von Führungskräften zu übernehmen, die Auswertung zu übernehmen, die Moderation der Workshops zu übernehmen. Da gibt es auch Handbücher für diese Workshops, um sozusagen fast im Vorlesen des Handbuches so einen Workshop zu moderieren. Ja, man kann diese Ausbildungen machen.
Okay. Heinrich Kassler, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne, Christian.
Dieses war das dritte Gespräch im Rahmen der Podcast-Reihe Arbeitsfähigkeit 4.0. Alle vorhergehenden Interviews und weitere Informationen rund um das Thema Haus der Arbeitsfähigkeit, Radarmethode und anerkennender Erfahrungsaustausch können Sie unter www.arbeitsfähigkeit.org abrufen.